Ya zinda.
Buradayız.
Nous sommes là.
Nyufi. Bijane.
Nahnu huna.
Am lebren.
We are here.
Eine Show von Geflüchteten für alle.
Real Stories.
Reportage.
Informations.
Tipps.
Projekt.
Events. Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr.
Join us every second and fourth Wednesdays of the month.
Our voice. Die Stimme der Unsichtbaren.
Auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen in Our Voice. Rahel und Lars sind von Aktion Bleiberecht, also nicht nur, die sind aktiv in unterschiedlichen Organisationen, Gruppen und auch Initiativen in Freiburg. Also ich werde schon Hallo sagen. Hallo Rahel.
Hallo.
Dankeschön, dass du heute
hier
bist.
Danke, dass ich hier sein kann.
Ja, Lars, du bist auch aktiv in unterschiedlichen Organisationen in Freiburg und vor allem Afrikirop Interact. Manchmal auch beim Our Voice, so wie heute jetzt.
Hallo, Rubin.
Ja, hallo.
Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
Also, wir freuen uns auch, euch zu haben. Ich freue mich, euch im Studio zu haben. Rahel, ich lasse dich anfangen, weil du bist sehr aktiv in Freiburg. Besalkarte stoppen aktiv. Was bedeutet das für die Geflüchteten, die in Freiburg oder in Baden-Württemberg jetzt sind?
Mhm. In Freiburg direkt gibt es noch kein festes Datum. Das heißt, wir wissen selbst noch nicht, wann in Freiburg, also in der LEA, in der Landeserstaufnahmestelle, die Bezahlkarte eingefügt wird. Wir wissen nur, dass die Pläne eben bestehen, dass die auch in Freiburg kommen soll. Noch gibt es aber auch die Möglichkeit, dass sich der Gemeinderat dagegen oder der Stadtrat sich dagegen ausspricht. Und es gibt aber hier im Landkreis eben schon die Perspektive, dass jetzt sehr bald am 1. März die Bezahlkarte eingeführt wird. Und da setzen wir dann als Bündnis an, dass wir auch hinfahren zu diesen Unterkünften und eben probieren, mit Leuten zu sprechen, wenn uns das möglich ist, um erstmal zu informieren, was ist die Bezahlkarte und dann auch darauf hinzuweisen, was die Menschen tun können und wie wir sie solidarisch unterstützen können.
Ungefähr 25 Gruppen und Einzelpersonen auch aus ganz Deutschland waren in Hannover. 90 Personen aus 12 Bundesländern von Köln bis Dresden, von Flensburg bis Freiburg. Auch alle sind gegen die Bezahlkarte aktiv, so wie Rahel Hirt in Freiburg. Und Lars, du hast ein paar Öltöne mit Rahel geholt.
Genau, wir haben jetzt einmal den ersten Eindruck von der Tagung, den wir gerne spielen wollen.
Okay, fangen wir hinten an zu sagen, aus welcher Stadt ihr kommt, welcher Praxisstand da ist.
Leipzig.
Dresden.
Lüneburg.
München.
Wir sind aus Dresden. Wir drei sind aus Thüringen.
Hamburg. Hannover im Aufbau.
Wir sind Berlin-Brandenburg.
Auch Brandenburg, also im Landkreis Märkisch-Oderland.
Wir sind aus Gießen.
Ich bin aus Köln.
Ich bin aus Ruhrgebiet, Bochum-Essen.
Es gibt es jetzt fast so lange wie die Bezahlkarte in Hamburg. Hamburg war das erste Bundesland, das sie eingeführt hat. Und es hat angefangen damit, dass wir irgendwie lange Einkaufslisten hatten und dann mit Menschen einkaufen gegangen sind und die mit der Bezahlkarte bezahlt haben und dann das Bargeld rausgegeben haben. Und dann wurde beim Einkaufen gesehen, dass es diese Geschenkgutscheine in Supermärkten gibt und dann kamen die Idee so auf, so, oh, vielleicht wäre das ja was, vielleicht ist es möglich.
Wir haben in München Tauschstellen eingerichtet, wo Geflüchtete mit Bezahlkarte kommen können und Gutscheine, die sie in Supermärkten erworben haben, umwandeln können zu Bargeld.
In Leipzig gibt es die Gruppe Nein zur Bezahlkarte seit April vorigen Jahres. Und der besondere Umstand ist nochmal, in Leipzig wurde die nicht eingeführt und ist bis jetzt noch nicht wirklich präsent, weil der Stadtrat sich bereits zweimal dagegen ausgesprochen hat, die Verwaltung auch. Aber die Umlandkommunen haben das halt alle eingeführt, voriges Jahr schon im April. Und dann hat sich halt in Leipzig diese Gruppe gegründet, um den Umtausch in den Umlandkommunen zu realisieren. Und das hat zu einem ganz anderen System nochmal geführt, weil wir auch unter sächsischen Verhältnissen Angst hatten, das so öffentlich zu machen, wie jetzt Hamburg und München im Beispiel.
Also in Jena zum Beispiel, wo ich herkomme, gibt es die Bezahlkarte nicht.
aber eben im Umland. Und wir organisieren das so, dass wir direkt mit den Geflüchteten tauschen, denen das Bargeld geben und wir dann bei uns in Jena zum Beispiel in den Spätis die Gutscheinkarten dann anbieten und dann wieder das eingetauscht wird.
In Gießen selber sind jetzt eben die ersten Menschen, die so eine Bezahlkarte haben. Ich schätze mal im Moment rund 100. Und wir haben dort auch so eine Tauschgelegenheit, so eine Wechselstube eröffnet und geben die Möglichkeit, dass die Menschen dort mit Geschenkkarten kommen und wir ihnen das Bargeld dafür geben.
Also es werden gerade auf Landesebene die Bezahlkarten eingeführt und die einzelnen Kommunen können halt entscheiden, ob sie die Opt-out-Regelung in NRW benutzen.
Ja, Lars, also auf der Tagung hat sich auch das Netzwerk Gleiche Soziale Rechte für alle gegründet. Es geht also um mehr als die Bezahlkarte. Und Lars, kannst du uns mehr darüber erzählen?
Der Hintergrund ist eigentlich eine ältere Vernetzung, wo es Online-Treffen gab von verschiedenen Initiativen gegen das Asylbewerberleistungsgesetz. Und das Asylbewerberleistungsgesetz wurde ja 1993 verabschiedet, um geflüchtete Menschen damals aus der Bundessozialhilfe auszugrenzen. Und das Gesetz geht eben auch mit weiteren Einschränkungen einher. Einerseits den abgesenkten Leistungen, andererseits auch einer eingeschränkten Gesundheitsversorgung. Hinzu kommt die Unterbringung in Lagern, zum Beispiel hier in Freiburg die Landeserstaufnahmeeinrichtung Lea und die Versorgung mit Sachleistungen statt Auszahlung von Bargeld. Also all diese Dinge gibt es ja schon sehr lange. Also seit mittlerweile 40 Jahren werden Geflüchtete in Deutschland ausgegrenzt und die Bezahlkarte ist sozusagen jetzt der neueste Schritt in diese Richtung. Auf der Tagung hat Claudius Voigt einen Vortrag gehalten. Claudius Voigt ist von der Gesellschaft, gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender in Münster. Mhm. Und er hat nochmal die Bezahlkarte eingeordnet oder eben auch das Asylbewerberleistungsgesetz als Ganzes eingeordnet, als Testfeld für Angriffe auf soziale Rechte, auch im Allgemeinen. Und jetzt hören wir mal kurz rein, was Claudius Voigt zu sagen hatte.
Das Ding ist ja, dass in Deutschland die Verfassung und auch das EU-Recht bestimmte Sachen vorschreiben. So, die Verfassung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sagt ja durchweg, es gibt ein Menschenrecht in Deutschland auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Das ist erstmal so der Grundsatz. Und das ist die Rechtsprechung, die sich seit Jahrzehnten oder seit Jahren jetzt zumindest durch das Bundesverfassungsgericht durchzieht. Wir haben auch einen Gleichheitsgrundsatz in der Verfassung, der beachtet werden muss. Also nicht so einfach, Leistungen zu kürzen oder zu streichen. Und deswegen versucht man im Moment erstmal andere Stellschrauben an verschiedensten Stellen, die nicht ganz offensichtlich so verfassungswidrig erscheinen. Und Bundesregierung, Bundestag, die Parteien, die Ministerpräsidentinnen testen im Asyl-BLG momentan und in den letzten Jahren verstärkt eben aus, wie weit man an diesen Stellschrauben drehen kann, wie weit man gehen kann. Diese Angriffe auf das Sozialrecht für bestimmte Bevölkerungsgruppen erleben gerade, so würde ich das sagen, eine neue Radikalität, eine neue Qualität auch. Es geht nicht mehr nur um Kürzungen oder strukturelle Schlechterstellungen bestimmter Gruppen. Das ist natürlich klassisch das Asyl-BLG von Anfang an gewesen. Aber jetzt geht es um mehr, es geht um die vollständige Exklusion bestimmter Bevölkerungsgruppen. Also Stichwort Sozialleistungsausschlüsse. Nicht mehr Kürzungen, nicht mehr Benachteiligungen an verschiedenen Stellen, sondern tatsächlich die radikalen Ausschlüsse. Und das ist tatsächlich gravierend, weil das heißt, Menschen werden durch Verweigerung elementarster Grundbedürfnisse, das geht ja in das physische Existenzminimum rein, das geht in Essen, in Unterkunft und solche Geschichten rein. Sie werden also ausgehungert. Die Begründung ist dabei, und das wird eine sehr wichtige Diskussion werden in Zukunft, die Begründung ist immer, Sie könnten ja in dem anderen Staat Leistungen beziehen und die Ausreise sei im Prinzip eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, eine sogenannte Selbsthilfeobliegenheit. Und das ist eine Debatte, die wird viel wichtiger werden in Zukunft, als sie das bisher schon war, weil damit kannst du im Prinzip alles aushebeln, was das Grundgesetz zum menschenwürdigen Existenzminimum sagt. Denn man kann ja immer sagen, ja, es geht ja gar nicht darum, ihnen das Existenzminimum vorzuenthalten. Sie müssen es nur woanders in Anspruch nehmen. Nicht hier.
Also Claudius Voigt sieht eine neue Radikalität des Angriffes auf den Sozialstaat. dadurch, dass jetzt auch bestimmte Bevölkerungsgruppen vollständig aus dem Sozialsystem ausgeschlossen werden. Und das trifft eben aktuell sogenannte Dublin-Fälle, das heißt Asylsuchende, die schon bereits in einem anderen EU-Staat einen Antrag auf Asyl gestellt haben. Und jetzt ist es eben möglich, denen komplett die Leistungen zu streichen, was eben auch katastrophale Folgen hat. Diese Angriffe machen aber nicht bei Geflüchteten Halt. Das zeigt die Diskussion um Leistungsstreichungen im Bürgergeld. Aber auch einzelne Abgeordnete der CDU sowie marktradikale Ökonomen fordern bereits die Einführung einer sogenannten Bürgergeldbezahlkarte. Claudius Voigt zieht in der Bezahlkarte ein Instrument der strukturellen Diskriminierung, Demütigung und Kontrolle.
Die Bezahlkarte ist im Übrigen, das war ja auch nochmal interessant, eine Idee der AfD. Ne? Die hat das schon 22 gefordert in einem Antrag im Bundestag und hat da gesagt, die Versorgung soll zukünftig weitestgehend über Sachleistungen und unbare Geldleistungen, beispielsweise Geldkarten, erfolgen. Und diese AfD-Idee, die ist dann dankbar aufgenommen worden. Die Bezahlkarte hat natürlich das Ziel, strukturelle Diskriminierung, Demütigung und Kontrolle auszuüben. Durch die Begrenzung der Bargeldabhebungen, durch die Vorgabe, dass Überweisungen und Onlinezahlungen zum Teil gar nicht gehen, zum Teil freigegeben werden müssen, Whitelists, manche machen es mit Blacklists.
Die weitreichenden Ausschlüsse und Leistungsstreichungen stehen im Widerspruch aktuell noch zu dem Sozialstaatsgebot im Grundgesetz, das ist Artikel 20 des Grundgesetzes, in Verbindung mit der Menschenwürde aus Artikel 1 Grundgesetz. Und da ist es nicht verwunderlich, dass eben jetzt auch mittlerweile schon Vorschläge kursieren, auch aus der CDU/CSU, die eine Grundgesetzänderung fordern, um eben diese Leistungsausschlüsse und Senkungen für Nichtdeutsche verfassungsrechtlich zu legitimieren. Claudius Voigt warnt vor der Verzahnung von Neoliberalismus, Rassismus und radikalisiertem Konservatismus zu einem neuen autoritären Projekt.
Der CDU/CSU schwebt also eine Menschenwürde Leid vor für Nichtdeutsche und die verfassungsrechtlich normierte Ungleichheit von Deutschen und Nichtdeutschen. Das wäre dann tatsächlich ziemlich nah dran an dem, was die AfD vertritt. Vermutlich wird AfD, FDP, BSW diese Vorschläge ganz gut finden. Die einen können das dann gegen die Ausländer an sich nutzen, die anderen zum Sturm auf den Sozialstaat an sich. Und das wäre dann eben, und das sehen wir halt zunehmend, die Verzahnung von Rassismus, Neoliberalismus und radikalisierten Konservatismus. Die reichen sich momentan sehr organisiert die Hände. Das autoritäre Projekt nimmt dann, also wenn das so käme, aber auch ansonsten, Fahrt auf. Das Asyl-BLG und die Leistungen für Nichtdeutsche an anderer Stelle sind der Ausgangspunkt für die Umsetzung dieses autoritären Projekts.
Wir hören uns jetzt auch weitere Stimmen von der Tagung. Warum ist es wichtig, Nein zur Bezahlkarte zu sagen?
Naja, weil die Bezahlkarte einfach nur eine total irre Symbolpolitik ist, die überhaupt gar nicht keine Lösungen bietet.
Ja, weil die Bezahlkarte auf jeden Fall diskriminierend ist und Menschen eben ungleich macht und Menschen das, also auf alle Fälle das Ankommen in unserer Gesellschaft zusätzlich erschwert.
Weil die rassistische Schikanierung von geflüchteten Menschen durch die Bezahlkarte halt einfach nicht klar geht. Und allein auf kommunaler Ebene sollten die Städte auch drüber nachdenken, ob sich dieser Verwaltungsaufwand finanziell lohnt und die rechtlichen Streitigkeiten die nächsten Jahre folgen werden.
Weil die Bezahlkarte ein total diskriminierendes und ausgrenzendes Instrument ist, um Menschen, die hier Schutz suchen und am Ankommen sind und Teil der Gesellschaft werden wollen, sie wiederum ausgrenzt und ihnen aufzeigt, dass sie hier nicht willkommen sind.
Im Endeffekt geht es darum, die Geflüchteten zu diskriminieren, sie zu gängeln, einzuschränken, zu demütigen. Die meisten Argumente, die dafür vorgebracht werden, sind ja im Prinzip widerlegt.
Rachel, du warst auch dabei und du konntest mit der Soziologin Alexandra Kainer sprechen und sie promoviert in Berlin zu Zahlungssystem für MigrantInnen. Kannst du uns jetzt erzählen über die technischen Aspekte von der Bezahlkarte?
Genau.
Wir haben jetzt ja schon einiges über den politischen Hintergrund der Bezahlkarte gehört. Und interessant ist aber auch, welche Rolle die Geldinstitute einnehmen, die eben auch dann die Technologie bereitstellen. Und es war sehr interessant, was die Soziologin Alexandra erzählt hat, weil wir eben sehen, dass wenn wir da genauer hinschauen, es schon so ist, dass gerade die Geldinstitute so wichtige Akteure sind, die auch die Einführung der Bezahlkarte pushen und da eben auch potenziell Datensätze verkaufen können, um Profit zu machen und damit eben die Bezahlkarte auch noch weiter zu einem Überwachungsinstrument ausgebaut werden kann. Und da Alexandra eben in ihrer Promotion auch die Bezahlkarte untersucht und die Gründe für diese parallele Infrastruktur, redet sie auch über diese Form der Ausübung der Kontrolle. Und da hören wir jetzt, was sie sagt.
Ich denke, es ist die Gründe der Kontrolle. Also man kann natürlich über ein Konto, der eben jedem Menschen gleich zur Verfügung steht, wenig Kontrolle ausüben. Also wo man einkauft, was man einkauft, wie viel Geld abgehoben wird oder ähnliches. Das ist erstens auch rechtlich schwierig, aber das ist auch für die Bank nicht so lukrativ, jetzt irgendwie solche Geschäftsmodelle anzubieten und zu sagen, man hat so verschiedene Kontenmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite gibt es aber andere Anbieter, viele Zahlungsdienstleister neben Banken, die sich auch durch Fintech, durch diese Financial Technology Unternehmen, haben sich neue Unternehmen gegründet, die da jetzt solche Möglichkeiten anbieten und dort vor allem der Kontrolle zu sagen, man kann nur einen bestimmten Betrag, man kann nur bestimmte Sachen kaufen, also bei bestimmten Händlergruppen, man kann Überweisungen einschränken oder komplett verbieten, das können eben private Dienstleister dann parallel schaffen, um dann aber trotzdem bezahlen zu können, ist da ja auch die Partnerschaft mit den Kreditkarten, um eben das Zahlungsnetzwerk zu nutzen. Und das ist jetzt eine Parallelstruktur auch noch zu den, sagen wir mal, deutschen Banken, dass jetzt da eine private Zahlungsdienstleister und Kreditkartenunternehmen sich zusammengetan haben und diese Parallelstruktur, die momentan ja nur Einschränkungen ermöglicht und Kontrolle auch ermöglicht.
Alexandra beobachtet damit ja eben, dass diese private Unternehmen in das Geschäft der Bezahlkarte einsteigen bzw. auch überhaupt erst den Markt dafür schaffen. Und das wirft dann ja auch die Frage auf, wie es mit dem Datenschutz aussieht oder was eben sonst noch mit den Daten passiert. Also ob etwa Daten gesammelt werden. Und bisher ist es noch nicht so eindeutig, aber es gibt auf jeden Fall das Potenzial dafür und auch bereits der Wille von diesen Geldinstituten, dass solche Daten zusammengefasst herausgegeben werden. Und dann kann man zum Beispiel einsehen, wie viele Menschen in einem bestimmten Supermarkt Geld ausgegeben haben. Und es ist sehr lukrativ, diese Daten zu verkaufen mit der Begründung, dass dadurch so Kriminalität eingedämmt wird. Das ist die Begründung von diesen Geldinstituten. Aber am Ende steht natürlich da dieser Profitwille dahinter und bisher passiert das noch nicht. Aber es ist gut möglich, dass Geldinstitute dieses Angebot machen, worauf dann die einzelnen Bundesländer eingehen könnten. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall aufpassen, was mit den Daten passiert. Alexandra sagt dazu auch noch mal was.
Also diese Dienstleister, die das anbieten, jetzt PayCenter oder SecuPay, die das also in Bayern und in den anderen Bundesländern anbieten, die haben Verträge mit den jeweiligen Bundesländern und der Kommunen und sie machen eben die Verwaltung dieser Konten und damit gibt es, also es ist noch nicht so ganz klar, wie viel Geld, das ist ja nicht so transparent, aber man weiß, dass das in Millionenhöhe ist und dass meistens auch Jahresverträge sind, die sehr intransparent sind und das ist natürlich noch neben dem schon bestehenden Konto. Also es sind ja eigentlich wirklich Gelder, die da ausgegeben werden, die nicht unbedingt nötig wären. Und Visa und Mastercard, die verdienen da jetzt direkt kein Geld, aber sie profitieren eben von jeder Zahlung. Und meistens bezahlt man in Deutschland nicht unbedingt mit einer Kreditkarte und damit profitieren sie jetzt auch, dass sie mehr genutzt werden, also dass das Kreditkartennetzwerk besser mehr genutzt wird.
Und tatsächlich ist es in Hamburg aber so, dass eine Barabhebung am Automaten mit der Bezahlkarte 2 Euro kostet. Und das ist rechtswidrig, weil eigentlich eben die Auszahlung von staatlichen Leistungen, die auch dafür da sind, um die Existenz zu sichern, eigentlich kein Geld kosten dürfte.
Dankeschön, Rahel. In Hannover hat Lena Freiricht, ich weiß nicht, ob es richtig gesagt hat, es tut mir leid, von der Gesellschaft für Freiheitsrechte einen Workshop zu den rechtlichen Aspekten der Karte gegeben.
Ja, genau. Ich war in Hannover bei dem Workshop von Lena für die juristische Einordnung, eben für Leute wie mich, die sich nicht so gut mit dem Jura-Hintergrund auskennen. Und ich fand sehr interessant, dass eben die Gesellschaft für Freiheitsrechte auch verschiedene Gerichtsverfahren zur Bezahlkarte führt. Lena gibt da einen Einblick, was genau kritisiert wird.
Genau, also nochmal kurz, das ist, was wir in unseren Gerichtsverfahren geltend machen. Erstens, wir streiten immer um diese Leistungen, die einfach nicht auf die Bezahlkarte dürfen, also sonstige Leistungen, aber auch die Sofortzuschläge für Kinder und eben alle besonderen Leistungen, das habe ich ja vorhin gezeigt, manche Sachen dürfen nicht auf die Karte, die machen wir immer geltend. Wir haben keine Beachtung des Einzelfalls. Ich habe noch nicht einen einzigen Leistungsbescheid gesehen, in dem mal drin stand, da wo du wohnst, kannst du damit einkaufen. Du in deiner individuellen Situation als nicht schwangere, alleinreisende Person, weiß ich, also irgendwas, ne? Irgendwie das darauf geachtet wurde. Ich habe noch nie irgendwas zu einem Einzelfall gelesen. Dann haben wir durch die Beschränkung eben, dass Bedarfe ungedeckt bleiben oder, also ungedeckt tatsächlich, ne, weil man den Sportverein nicht bezahlen kann, ich kann mein Ticket nicht bezahlen, oder die Bedarfsdeckung eben teurer wird und deshalb ich mir am Ende weniger kaufen kann, als ich eigentlich mir kaufen können sollen dürfte. Viele werden. Genau, wir haben keine Kompensation durch den pauschalen Bargeldbetrag. Wir erklären dann, diese 50 Euro sind aus der Luft gegriffen. Es gibt überhaupt keine Erklärung dazu. Wir haben eine Beschränkung des Selbstbestimmungsrechts. Grundsätzlich, dieser Betrag kommt ja irgendwo her. Und das ist ganz klar, dass man mit dem Geld, das man bekommt, im Bürgergeld und in der Sozialhilfe selbstbestimmt handeln, selbstbestimmt Geld ausgeben kann. Das ist wichtig, das gehört auch zur Existenzsicherung, selber zu entscheiden, was mache ich mit meinem Geld. Gehe ich lieber zur Musik oder gehe ich lieber zum Sport? So, oder esse ich lieber dies oder esse ich lieber das? Das gehört auch mit zum menschenwürdigen Existenzminimum. Da haben wir eine Beschränkung, weil man eben ganz viel gar nicht mehr bezahlen kann, wie zum Beispiel den Sportverein. Und dann haben wir eben gerade keine Minimierung des Verwaltungsaufwandes. Und das ist das, was ich immer sage, weil ich finde, das ist sehr verständlich. Ja, die Bezahlkarte ist weniger Verwaltungsaufwand als eine Bargeldauszahlung. Aber eine Bezahlkarte ohne Bargeldbeschränkung ist noch viel besser. Also wir haben nichts gegen Erleichterung. Wir haben nichts gegen weniger Verwaltungsaufwand. Wir haben etwas gegen mehr Verwaltungsaufwand. Aber dann doch bitte einfach keine Bargeldbeschränkung. Genau, dann machen wir geltend, das ist noch relativ neu, da habe ich mich lange vorgesträubt, weil ich ganz ungerne Ungleichbehandlung zwischen Bezahlkarten, also Asyl, BEG, Bürgergeld und Sozialleistungsempfängern geltend mache. Aber wir müssen das machen, einfach weil unsere Klägerinnen und Kläger sich wirklich diskriminiert fühlen und stigmatisiert fühlen. Warum bekommen die einen ihr Geld auf die Bezahlkarte und die anderen ihr Geld auf ihr Konto? Das ist eine Benachteiligung einer bestimmten Gruppe. Der einzige Rechtfertigungsgrund ist hier der Aufenthaltstitel, der unsichere Aufenthaltsstatus dieser Personen. Es gibt kein anderes Merkmal, das diese Personengruppen unterscheidet. Und wir haben dafür eben keine Rechtfertigung.
Genau, und wie ihr jetzt sicher auch schon raushören konntet, ist eben ein ganz großes Problem bei der Bezahlkarte, dass auch keine Online-Überweisungen möglich sind, neben natürlich den Bargeldeinschränkungen. Und dadurch, dass keine Online-Überweisungen im Moment möglich sind, das soll in Zukunft noch kommen, ist eben auch eine Idee, wie man dagegen politisch vorgehen kann, dass wir ganz viele Einzelanträge stellen, um damit eben Druck gegen die Behörden aufzubauen. Und da ist es auch so, dass inzwischen auch die Idee vorliegt von einer sogenannten Whitelist. Das bedeutet, dass bestimmte Unternehmen oder Anbieter freigeschaltet werden, dass dort dann Leute Geld hinüberweisen können und das nicht mehr händisch einzeln erlaubt werden muss. Aber das ist auch sehr problematisch und nicht so einfach zu lösen. Deswegen kritisieren wir auch solche Whitelists. Zum Beispiel, wenn wir einen Rechtsanwalt bezahlen wollen, sollte das ja nicht einsehbar sein von den Behörden.
Asyl- und Aufenthaltsrechtlerinnen, also Rechtsanwältinnen, lassen sich vorweg bezahlen. Man braucht praktisch Bargeld oder die Möglichkeit zu überweisen, um so eine Rechtsanwältin zu bezahlen. Rechtsanwältinnen dürfen nicht auf die Whitelists, weil es geht niemandem was an, dass ich eine Rechtsanwältin beauftrage. Ich muss meine Rechtsanwältin eigentlich geheim bezahlen dürfen. Die Behörde geht es jedenfalls nichts an, ob ich ein Asylverfahren anstrebe oder nicht und mir eine Beratung dazu hole oder nicht. Genau. Wir haben dann auch noch die Probleme mit Beratung. Also es ist lange, lange Geschichte, aber es ist rechtlich ein bisschen komplex. Jedenfalls ist es schwierig, Rechtsanwältinnen wegen des Anwaltsgeheimnisses auf diese Whitelist setzen zu lassen. Und alles andere mit den Whitelists, ich weiß es nicht. Also wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Also ich habe, wie gesagt, noch keine funktionierende gesehen.
Lars, du warst auch vor Ort und es gab schon Geflüchtete vor Ort, die auch schon diese Bezahlkarte hatten, weil wir haben das noch nicht hier bei uns in Freiburg. Und es ist interessant auszuhören, wie die Leute, die das schon benutzen, sich fühlen. Und das hören wir jetzt.
Also mit der Bezahlkarte kann ich keine Anwaltsperson bezahlen. Viele haben Anwaltskosten. Mit dem Deutschlandticket, das funktioniert nicht. Also es ist auch so, dass viele dadurch wirklich auch schon Strafen bekommen haben, weil es eben nicht funktioniert hat. Sie haben am Anfang gedacht, es funktioniert mit der Bezahlkarte, dann hat es doch nicht funktioniert. Es ist richtig ärgerlich, finde ich.
And I have like a lot of problems with social card and everyone know this and also you heard a lot today like restrictions for cash money and I feel like I don't have my freedom to use my money wherever I want like.
Nicht in jedem arabischen Laden können Sie mit der Bezahlkarte bezahlen oder ne, afghanischen Laden, auf Märkten nicht, ne? Also gerade haben Sie insbesondere keinen Zugang zu Dingen, die Sie brauchen oder Dingen, die irgendwie vergünstigt sind, zum Beispiel Secondhand oder so.
Zum einen haben Leute bei uns in Bayern auf der Bezahlkarte eine örtliche Beschränkung, wenn sie auch der Residenzpflicht unterliegen. Diese örtliche Beschränkung ist aber super untauglich für den Alltag, weil vielleicht der Arzt oder eben der Sprachkurs oder der Amtstermin dann schon über der Postleitzahlbegrenzung liegt. Und das heißt, die Leute müssen sich meistens auch über den ihnen vorgegebenen Bereich quasi bewegen. Und dann können sie dort eben schon gar nicht mehr mit der Karte eben einkaufen.
So like 50 Euro cash per month, it's not that much, because if you want to go like outside of Mulhausen, let's say, because you can't pay like in Erfurt and like in Jena or something like, and you want to do something with the money, then you can't do it because you don't have cash and the car's not working outside of Mulhausen. In my homes there's more than 1,000 people, like 1,100 people, and they have the same issues as me.
The politicians think that the people don't come because of social card. They don't know that we are coming from Middle East, from dictatorship's country. We are escaping to and searching for a normal life, sustainable life, good future, to have safety and secure, not about money. We need to work to get money and we don't need this financial support, you know?
Naja, ich weiß nicht, ob dein oder mein Friseur um die Ecke oder der Kiosk oder halt irgendwie viele kleinere Läden, ne, die jetzt halt nicht irgendwie die große Konzernüberschrift wie Rewe oder sonst was halt haben, haben nicht unbedingt so ein Lesegerät. Einfach weil es viel teurer ist und weil die Stammkundschaft dann nicht mit den Karten kommt. Also die würden da nicht mit Kreditkarte einkaufen, sondern mit ihrer EC-Karte. Aber die Bezahlkarte ist eben angelehnt halt an eine Kreditkarte.
Wenn diese Empfängern, wo die Überweisung hingemacht werden soll, nicht auf so einer genannten Vibe-List zu finden ist, dann müssten die Personen zum Amt gehen, müssten quasi dort wieder diese Überweisung anmelden und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles so Schritte, die super schwierig sind zu bewerkstelligen und super zeitaufwendig sind und auch eine Ungewissheit bergen, ob man dann tatsächlich am Ende mit dem Ergebnis rauskommt, das man braucht oder nicht. Und dann ist es eben einfacher, vielleicht diesen Gutscheintausch wahrzunehmen, weil man da einfach wieder selbst handlungsmächtig wird.
Die sind mit so einem Strahlen weggegangen, oh, wir kriegen echt Bargeld hier. Also man weiß ja vorher nicht, das wird irgendwo gestreut. Da gibt es Leute, die tauschen dir Geld und du weißt nicht, ob das vielleicht irgendeine komische Masche ist. Also das ist das Einzige, was ich sagen kann. Sie scheinen es nötig zu haben, weil die meisten strahlend weggingen.
One thing for like the payment cards is the discrimination that we are facing when we show the cards and like in the supermarkets or stuff. It's immediately being like it's a stigma for the foreigners here. And discrimination is like one side of racism.
Genau, Lars, was waren dann, also am Ende, was waren die Ergebnisse von dieser Treffen, Netzwerkstreffen?
Viele der Teilnehmenden sind mit einem großen Wunsch nach Vernetzung zwischen den bestehenden oder sich im Aufbau befindenden Initiativen nach Hannover gekommen. Und dieser Wunsch nach gegenseitigem Austausch und einer Stärkung der Bewegung wurde auf jeden Fall voll erfüllt. Speziell hierzu gab es einen Workshop, um Erfahrungen aus den verschiedenen Gruppen zu teilen, aber auch zur Kampagnenarbeit und dem gemeinsamen politischen Selbstverständnis als bundesweites Netzwerk. Außerdem wurde eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, mit der die teilnehmenden Organisationen nun als bundesweites Netzwerk gleiche soziale Rechte für alle in die Öffentlichkeit treten.
Dankeschön, Lars. Dankeschön, Rachel, für eure Zeit. Ich habe mich riesig gefreut.
Ja, danke für die Einladung.
Es gab viele Informationen. Und also, das passiert nicht meistens. Ich glaube, wir müssen das mehr machen. Danke euch fürs Kommen.
Ja, danke an Our Voice.
Und dankeschön für euer Dasein auch und Zuhören. Wir hören uns nächste Woche, Mittwoch, 16 Uhr bis 17 Uhr in Our Voice. Tschüss.